SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: Narren im Lockdown. Was bleibt von Fastnacht und Karneval? Am Mikrofon begrüßt Sie Norbert Lang. Ob Narrensprung, Kappenfahrt oder Prunksitzung, an Fastnacht und Karneval bleiben die Gassen und Festsäle in diesem Jahr coronabedingt menschenleer. Viele Fastnachtsvereine bemühen sich mit Streams und kreativen Aktionen um stimmungsvollen Ersatz, doch am Ende müssen die Narren wohl alleine auf dem Sofa schunkeln. Und auch die Wirtschaft leidet. Kneipen, Restaurants, Hotels, der Eventbranche und Taxiunternehmen fehlen wichtige Einnahmequellen und auch die Fastnachts- und Karnevalsvereine kämpfen gegen rote Zahlen. Düstere Zeiten für die närrische Kultur. Was geht durch die Absagen verloren? Was davon ist trotz Corona noch zu retten? Und bietet die Pandemie womöglich auch Chancen auf Erneuerung? Darüber diskutieren wir heute im SWR 2 Forum mit Günther Schenk. Er ist Journalist, Autor und Publizist aus Mainz, mit der Soziologin Dr. Yvonne Niekrenz aus Rostock und mit Markus Perabo von der Mainzer Fastnacht EG, einer Genossenschaft, die die Interessen von 25 Karnevalsvereinen der Region Mainz vertritt. Herr Perabo, im Sommer durften die Mainzer Vereine ja noch auf ein bisschen feiern, auf Abstand hoffen, aber mit dem Herbst wurde dann klar, Sitzungen mit Publikum und Umzüge müssen ausfallen. Wir sprechen ja von einer der wichtigsten Fastnachtshochburgen im Land. Was bleibt da in diesem Jahr von der Mainzer Fastnacht noch übrig?
Ja, das ist speziell. Man versuchte ja noch im Sommer mit so Gedanken in Richtung Hybridsitzung. Das heißt, man hätte dann die Anzahl der Plätze reduziert, hätte noch Publikum im Saal und würde halt per Video dann nach außen streamen. Und hätte dann auch so ein bisschen mehr Stimmung vielleicht rübergebracht. Aber das ist jetzt alles nichts. Das sind jetzt alles sehr trockene Veranstaltungen, die dann aufgezeichnet werden und über Stream dann manchmal kostenlos, manchmal gegen ein Entgelt verfügbar gemacht. Und ich denke, zum einen wird man eine neue Zielgruppe erreichen können, nämlich die, die sonst sagen, ach nee, so einen ganzen Abend in einem Saal eng sitzen und 6 Stunden, 5 Stunden, das ist mir so und so zu lang. Ich schaue mir das aber jetzt ganz gerne mal von zu Hause in so einem Stream an. Die erreicht man. Traditionalisten werden dann wahrscheinlich sagen, ach nee, da fehlt mir so die Grundstimmung, weil die Stimmung, die Geselligkeit, und das ist ja eigentlich so ein Aushängeschild der Fastnacht, man will sich treffen, das ist Sinn der Garden, dass sie auch gemeinsame Events haben und gemeinsam durch die Straßen marschieren, das ist alles nicht, das fehlt mir und ich nehme eine Auszeit.
Apropos Stimmung, wie ist denn die Stimmung in den Vereinen, also wie gehen die Vereine mit dieser Situation um?
Ja, also wir haben jetzt von den Rückmeldungen unterschiedliche Resonanzen. Viele Vereine haben jetzt eine leichte Verjüngung in denen, die jetzt aktiv sind, weil das sind die, die jetzt eher so diese digitalen Medien auch besetzen, die auch Ideen haben und das dann auch umsetzen können. Einige sind gar nicht gebraucht, das sind die, die sonst bei den Sälen die Bewirtschaftung gemacht hätten und sonstiges. Also das spaltet schon so ein bisschen, aber wir nehmen das jetzt nicht wahr, dass Vereine klagen, es würden Mitglieder austreten.
Günther Schenk, Sie schreiben seit vielen Jahren über die Karnevals- und Fastnachtskultur in Mainz, aber auch in anderen Regionen und Ländern. Fastnacht und Karneval ohne Umzüge, ohne Prunksitzungen mit Saalpublikum. Wie sehr ist damit diese 5. Jahreszeit in ihrem Wesen eigentlich kastriert? Also kann man da noch von Karneval oder Fastnacht sprechen?
Ja, ich glaube, da Fastnacht ja und Karneval oder den Fasching, wie die Bayern das Ganze nennen, ja nicht ausfallen kann. Sie können Weihnachten nicht ausfallen lassen, sie können Ostern nicht ausfallen lassen, sie können auch ihren Geburtstag oder Namenstag nicht ausfallen lassen. Das heißt, der Rosenmontag wird dieses Jahr am 15. Februar stattfinden. Und die andere Frage ist eben, wie der aussehen wird. Und ich glaube, wir werden die diesjährige Fastnacht als großes Versuchslabor erleben. Wir werden sicher auf den Straßen das eine oder andere sehen. Einzelne Narren, die unterwegs sind, die Aha-Regeln einhalten. Also das wird alles weitergehen. Und wir werden vor allen Dingen auch, wie eben schon erwähnt, unheimlich viel Gestreamtes erleben. Wir werden zum ersten Mal einen gestreamten Kölner Rosenmontagszug sehen, der allerdings dann im Fernsehen auch zu sehen ist. Und sie werden dort die 16 geplanten Rosenmontagszugwagen, die für dieses Jahr geplant waren, die also am Rosenmontag unterwegs sein sollen, diese 16 Wagen samt dem Wagen des Dreigestirns und des Festkomiteepräsidenten sind in kleinen Maßstab nachgebaut worden und werden am Rosenmontag begleitet von Fuß- und Tanzgruppen, die aus 155 Stockpuppen bestehen, in einem närrischen Lindwurm in der Kölner Wagenhalle unterwegs sein. Und auch die traditionelle Fernsehsitzung aus Mainz wird veranstaltet. Ganz so, wie man es erwartet, allerdings als aufgezeichnete Sendung, die völlig anders aussehen wird als die Live-Übertragung. Aber wichtig ist, dass überhaupt an diesem Tag auch wieder ein Zeichen gesetzt wird. Fastnacht existiert. Das Virus kann ihr nicht den Todesstoß versetzen. Und sie werden auch auf den Plattformen kostümierte Hausbälle erleben. In Süddeutschland haben sich in vielen Regionen Leute zusammengefunden, die Hausbälle machen und die sich dann über Video zusammenschalten. In Freiburg wird es närrische Bringdienste geben, also sie werden dort kostümierte Narren erleben, die zu Fastnacht in bestimmten Lokalen bestellte Fastnachtsspeisen, wie etwa Kutteln im Schwäbisch-Alemannischen oder wenn hier in Mainz wegwaschen wollen, die bringen diese Speisen vor die Haustür, wo man sie bestellen kann und dann werden sie dort niedergelegt und dann verabschieden sich die Bringdienste kostümiert mit einem Fastnachtslied. Das ist alles Corona-gerecht und erfüllt die Abstandsregeln. Und wir werden vieles Land auf und Land ab an Aktionen erleben, was wir bisher noch nicht gehabt haben. Und solange es keine Ausgangssperre gibt, und das ist ja im Moment noch nicht abzusehen, ist jedem Einzelnen gestattet, maskiert vor die Tür zu treten. Mit etwas Befremden habe ich hier in Mainz zur Kenntnis genommen, dass viele Vereine ihren Mitgliedern untersagt haben, in Uniform auf die Straße zu gehen. Dahinter steckt nach meiner Meinung offenbar ein großes Misstrauen und Häuptlinge sind ja bekanntlich bekannt, dass sie gegenüber ihren Indianern immer ein Stück Misstrauen verbreiten. Das stärkt und fördert aber nicht gerade den Gedanken an eine Verantwortung für eine bewusst närrische Gemeinschaft, sondern erinnert mich eher an die Zeiten, in denen Befehl und Gehorsam in der Fastnacht das tragende Gerüst waren.
Yvonne Niekrenz, Sie leben und arbeiten ja in Rostock und haben quasi mit dem Blick von außen, dem Blick der Soziologin, über den rheinischen Karneval geforscht. Was sagen Sie, helfen diese ganzen Aktionen, also beispielsweise karnevalesker Bringdienst oder Miniaturumzüge und Streams, hilft das den Menschen wirklich, für die die närrischen Tage ja normalerweise eigentlich die schönste und wirklich wichtigste Zeit des Jahres ist?
Meine Forschung war ja in einer Zeit, als wir von Covid-19 noch gar nichts wissen konnten. Insofern kann ich aus so einer Wissenschaftlerperspektive dazu gar nicht wirklich was Verlässliches sagen. Aber ich sage Ihnen was über mein Gefühl sozusagen. Das hat ja im Karneval oder in der Fastnacht auch einen ganz großen Platz sozusagen, das Gefühl. Und mein Gefühl ist, dass dieser Experimentierraum eine Möglichkeit ist, aber es wird natürlich nicht das Gleiche sein. Es kann nicht das Gleiche sein, das Gleiche erleben wie in den Jahren zuvor. Und diese ganzen Aktionen von den Vereinen, von denen jetzt auch Herr Schenk berichtet hat, das sind tolle neue Experimentierfelder, in denen sich die Vereine ausprobieren, in denen sie sowas auch wie Solidarität natürlich markieren. Ich habe auch gelesen, es gibt Vereine, die spenden Blut, die machen Einkaufsdienste jetzt für Senioren. Das ist ja so diese Seite auch von Fastnacht und Karneval, insbesondere der Vereinsbezogene, der unglaublich viel macht für die Region, also für die Menschen vor Ort. Und das, was jetzt in diesem Jahr eben schwierig ist, sozusagen auch sichtbar zu machen, das Zusammenkommen von vielen Menschen und damit eben auch das Symbolisieren eines Zusammenhalts von vielen Menschen, ich glaube, das wird so versucht mit vielen kleinen Aktionen nochmal deutlich zu machen. Also wir stehen zusammen und wir stehen das eben auch gemeinsam durch. Und wenn es wieder möglich ist und 2022 ist eine närrische Zahl, ich glaube, da geht's richtig ab, wenn wir das irgendwie gemeinsam schaffen. Ja, ich will sozusagen von dieser gemeinschaftlichen Ebene auch nochmal weg auf so eine individuelle Ebene. Ich glaube, dass die Menschen gerade sich sehr sehnen nach einer Möglichkeit des Ausbruchs und ja auch des Verlassens sozusagen dieser unglaublich eintönigen Banalität dieses Corona-Alltags. Dass das gerade nicht geht, ist sehr schmerzhaft, glaube ich, für ganz viele. Das sind Eltern, die Homeschooling und Homeoffice vereinbaren. Das sind Menschen, die ihre Angehörigen gerade nicht sehen können und die so viel ja auch Opfer bringen für die Gemeinschaft gerade. Die haben das auch so, so verdient, einfach jetzt mal richtig zu feiern. Und als Rostockerin haben sie alle mein größtes Mitgefühl.
Aber trotzdem würden ja sicherlich viele ja jetzt aktuell sagen, ja, das, was da geplant ist, das sind natürlich schöne Aktionen, das sind Signale und so weiter. Aber letztendlich sind das ja Dinge, die können das niemals ersetzen. Und da stellt sich ja doch eine grundsätzliche Frage auch, nämlich die Frage, wäre es denn nicht einfach besser gewesen, die Fastnacht, also alle Festivitäten, komplett abzusagen?
Da bin ich ganz bei dem, was Herr Schenk vorhin gesagt hat. Sie können das nicht absagen. Das geht nicht. Also Fastnacht, Karneval, Fasching. Die Menschen haben genau das über viele, viele Jahre als biografische Konstante erlebt und das werden die sich nicht nehmen lassen. Und die werden ihre Formen finden, um das zu feiern. Die werden das Corona-konform machen und einfach ihre Variante leben.
Also wir sollten auch mal zurückblicken in die Geschichte. Dieser Vorschlag, Fastnacht abzusagen, den gibt's ja schon seit Hunderten von Jahren. Seit Fastnacht existiert, haben die Herrschenden immer wieder versucht, die Fastnacht abzusagen oder Masken zu verbieten oder ganze Veranstaltungen nicht mehr zuzulassen. Es hat immer wieder funktioniert. Man hat Lücken gefunden. Sie können mit keinerlei staatlichen Maßnahmen die Fastnacht irgendwie aus der Welt schaffen. Diese Illusion sollten wir eigentlich nehmen. Selbst die Nationalsozialisten haben das nicht geschafft. Die wollten ja die kritischen Töne aus der Fastnacht raushalten. Das hat auch nicht funktioniert. Sie haben das dann umgebogen und haben die Fastnacht zu einem gemeinschaftsstiftenden Element gemacht, denn auch den Nationalsozialisten war klar, es gibt kein anderes Fest in unserer Gesellschaft, das stärker gemeinschaftsstiftend ist als die Fastnacht. Und nicht umsonst ist die Fastnacht ja auch vor kurzem ausgezeichnet worden mit dem Gütesiegel des kulturellen Erbes. Es ist eine ganz wichtige kulturelle Dimension, die das Fest hat und die können Sie mit staatlichen Maßnahmen allenfalls schneiden, aber sie können das Fest nicht verschwinden lassen.
Das ist ja interessant, Herr Schenk, was Sie gerade gesagt haben, dass die Menschen sich das ja einfach nicht so leicht nehmen lassen. Und im Vorfeld dieser Sendung habe ich ja auch wirklich vielfältige Reaktionen zu den Absagen gelesen. Also zum Beispiel von Roland Werle vom Verein Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. Ich lese mal kurz vor, O-Ton. Ich möchte Herrn Spahn ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe ins Gedächtnis rufen. Der Karneval und damit auch die Fastnacht ist ein Fest, das dem Volke nicht gegeben wird, sondern das sich das Volk selbst gibt. Und der Mainzer OB Michael Ebling beharrte ja auch noch im Herbst darauf, er werde am 11.11. da sein, wo er immer ist. Das klingt ja richtig gereizt und eigentlich also richtig trotzig, kann man das sagen. Finden Sie nicht auch?
Nee, das ist nicht trotzig. Das ist im Grunde die Meinung, die ein echter Narr hier eben hat. Der lässt sich sein Fest nicht nehmen. Es gibt ja viele Leute, dass das genetisch veranlagt ist. Das ist zwar wissenschaftlicher Quatsch, aber es ist ein Stück Wahrheit darin, dass es eine gewisse Lebensfreude gibt. Und die sieht eben gerade hier im Rheinland so aus, dass sie sich eben in diesem Fest manifestiert. Und es könnte die Pest kommen oder was auch immer. Die Leute werden immer Fastnacht feiern. Selbst in den Kriegszeiten war offiziell verboten. Es gibt keine Züge, es gibt keine offiziellen Veranstaltungen, aber zu Hause haben die Leute zusammengesessen und gerade an diesen Tagen, angesichts des Elends, das sie umgeben hat, mit den Leiden, den zerstörten Häusern, den Gefallenen an der Front, haben sie an diesen Tagen zusammengesessen und auch mit Empathie dieses Fest gefeiert. Und es gibt ein Motto in Mainz, gerade aus diesen Jahren, ganz direkt nach dem Krieg, Lachen unter Trübsal oder so ähnlich. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Das ist genau das, was die Fastnacht letzten Endes ausdrückt.
Markus Perabo, wir haben ja gerade auch wirklich hohe Todeszahlen in Deutschland und gleichzeitig feiern wir dann eben doch auch noch Karneval und Fastnacht. Wäre das nicht da auch angemessen, einfach generell drauf zu verzichten?
Wir sollten vielleicht mal klären, was Feiern jetzt an der Stelle auch heißt. Weil wenn Sie Fastnacht als Event sehen, wo es darum geht, dass man zusammen trinkt und tanzt und sich vielleicht auch daneben benimmt, dann denke ich vielleicht auch eher ans Oktoberfest. Aber das ist ja eigentlich gerade in der Mainzer Sichtart ja völlig anders zu sehen. Wir haben hier die politisch-literarische Fastnacht. Da ist ja auch eine Botschaft bei denen, die in dem Saal auftreten, in ihren Reden, in ihren Protokollen, wo man dann sagt, man hält auch wirklich den Politiker mal den Spiegel vor. Warum kommen so viele Politiker auch zu der Sendung Mainz bleibt Mainz? Sehen und gesehen werden. Wir wissen schon, dass sie vorgeführt werden könnten, aber man will ja auch gerne dabei sein. Also man müsste auch an der Stelle mal überlegen, welches Signal wird da gesendet. Und der Kölner Rosenmontagszug und der Mainzer Rosenmontagszug und die Aachener, wir haben auch alle unsere Motivwagen. Und das ist ja auch eine Sache, da geht es jetzt nicht darum, dass ich da Spaß habe und ich stehe am Zugrand und betrinke mich da, sondern es geht ja auch um die Botschaft dieser Wagen. Und das sind alles politische Themen, die lange überlegt sind, die dann bildlich umgesetzt werden, dass man sie ganz schnell begreift mit einer prägnanten Aussage. Lässt man das ausfallen?
Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir als Menschen in Sachen Fastnacht auch mal Jahre der Entschleunigung erleben. Nach meiner Meinung ist dieser Narrenexpress in den letzten Jahren zu stark auf Touren gekommen und ist im Grunde fast schon heiß gelaufen. Ich erinnere mich immer an viele Gespräche im Rahmen von Sitzungen, wo die Leute sagen, ach, jetzt hauen sie uns schon wieder 5-6 Stunden Programm um die Ohren. Wir würden doch gerne mal von einem zum anderen ein bisschen reden. Ich glaube, das Wichtige ist eigentlich an der Fastnacht, dass Menschen sich kennenlernen, in Kontakt kommen und dadurch viel Neues erleben. Wenn sie ein Programm angeboten bekommen, das in jeder Fastnachtskampagne in ähnlicher Form 30 Mal zu erleben ist, dann ist da letzten Endes, wenn ich auf mehrere Sitzungen gehe, nichts mehr Neues drin. Aber wenn ich mit einem anderen Menschen im Rahmen der Fastnacht, den ich vorher vielleicht noch nie gesehen habe, mich austausche, und Fastnacht sollten wir ja nie vergessen, ist eigentlich das größte Rollenspiel des Lebens. Nach meiner Meinung, das ist meine Utopie, es sollte es im Grunde in der Fastnacht nur Akteure geben. Und wenn wir nur Akteure hätten und keine Zuschauer mehr, hätten wir wahrscheinlich auch keine Probleme. Denn die Probleme tauchen erst auf, wenn es Zuschauer gibt, wo wir sicherheitsrelevante Maßnahmen ergreifen müssen, die ein Schweinegeld kosten. Wenn Sie überlegen, in Mainz für einen Rosenmontagszug oder auch in Köln werden inzwischen schon mehr als ein Drittel der Kosten für Sicherheitsmaßnahmen ausgegeben. Das kann doch nicht Ziel sein eines Festes, das nur mit Sicherheitsmaßnahmen lebt. Und so gesehen tut uns diese Entschleunigung wirklich gut. Und ich will Ihnen immer noch zum Vergleich sagen, die ersten Rosenmontagszüge, das waren im Grunde Familienfeiern, Familientreffen. In Köln waren das vielleicht 150 Leute, in Mainz waren es vielleicht 100, die bei den ersten Zügen unterwegs waren. Die waren von morgens um 10 bis abends um 9 unterwegs, haben aber in jeder Kneipe am Weg Station gemacht, sich 2-3 Stunden zusammengesetzt und dann ging's weiter. Da gab's keine Stoppuhren, keine Producer des Fernsehens, die den Zug praktisch mit Macht durch die Stadt, ich will nicht sagen geprügelt haben, aber getrieben haben. Es war im Grunde ein großes Familienfest und das hat sich in den letzten Jahren eben verändert durch die Eventisierung und da tut's gut, wenn wir mal 1-2 Jahre darüber nachdenken.
Frau Niekrenz, brauchen die Menschen nicht auch gerade solche großen Events?
Ja, wenn es sowas wie einen normalen Alltag gibt, also normal in Anführungsstrichen, wir haben ja jetzt sowas wie eine neue Normalität oder so, aber das meine ich nicht. Wir befinden uns ja immer noch mitten in einem Krisenmodus. Und ich glaube, in diesem Krisenmodus ist auch relativ wenig Platz für sowas wie Events und so. Natürlich gibt es eine gewisse Sehnsucht, ne? Die Menschen erinnern sich vielleicht jetzt auch gerade in dieser Zeit an die Jahre zuvor. Mensch, was für ein Kostüm war das noch? Oder holen die vielleicht sogar auch aus dem Schrank oder so etwas? Aber dieser Alltag, dieser planbare, geregelte Alltag, heute passiert das, morgen passiert das, nächste Woche passiert das und übrigens übernächsten Monat fahren wir schon in Urlaub. Alles das gibt es ja jetzt gerade nicht. Und insofern ist auch dieser Platz und diese Zeit für Events jetzt, glaube ich, auch gerade nicht dran.
Sie forschen ja auch zur Jugend. Ist es bei der Jugend auch so? Also da könnte ich mir vorstellen, dass sie es vielleicht anders sieht, dass dann diese Sehnsucht nach den großen Events dann doch noch mal stärker da ist als bei den Erwachsenen.
Ja, also man ist nur einmal jung, das wissen Karnevalisten auch. Da gibt es ja auch schöne Lieder, die genau sozusagen diese vergehende Lebenszeit nochmal betonen. Und dieses Memento Mori ist ja auch eingewoben in die Struktur von Fastnacht und Karneval. Und dieses nur einmal jung sein bedeutet eben auch, man ist nur einmal 14, 15, 16. Diese Möglichkeit, dort Erfahrungen zu machen, Kontakte zu knüpfen, den ersten Freund, die erste Freundin, was ja durchaus auch vielleicht bei Fastnacht und Karneval dann passiert, ne? Oder beim Fasching. Alles das passiert jetzt nicht. Den 18. Geburtstag oder den 16., diese Schwellen, diese Übertritte, das feiern die jetzt vielleicht zu Hause mit den Eltern oder eben in einem ganz, ganz kleinen Rahmen. Und da geht sehr, sehr viel verloren. Das zeigen auch erste Studien, dass das gerade für die Kinder und Jugendlichen in der Vorpubertät ein schwieriges Thema ist und dann aber natürlich auch für die Pubertierenden, denen einfach diese Entwicklungsräume gerade vorenthalten werden durch diese Kontaktbeschränkung.
Ja, ich kann das hier nur unterstreichen, auch aus eigener Erfahrung. Für mich war als junger Mensch immer die Fastnacht die schönste Zeit des Jahres. Da habe ich meine ersten Freundinnen kennengelernt, da hat man geknutscht, da war man unterwegs. Das war etwas, was letzten Endes die Herzen berührt hat. Und bis vor wenigen Jahrzehnten war ja auch die Fastnacht der größte Heiratsmarkt im Land. Wenn Sie mal dann nachschauen in den Biografien, die meisten Ehen wurden eben während dieser Fastnachtszeit gestiftet. Das heißt, diese Zeit des Jahres war im Grunde eine Art Zeit für den Seelenfrieden, nenne ich das immer. Man hat im Grunde sich neu definiert, man hat neuen Lebensmut gewonnen. Und das war im Grunde für die Entwicklung des Menschen nach meiner Meinung unheimlich wichtig. Es wäre nach meiner Meinung auch wichtig, wenn wir in den Schulen schon vermitteln, was diese Fastnacht letzten Endes mit dem Menschen machen kann. Für mich rücken auch in dieser Fastnachtszeit Freude und Leid viel enger zusammen. Ich kenne Leute, die schon am Fastnachtsauftakt abends anfangen zu heulen. Andere haben den Katzenjammer erst später. Aber diese Gefühlswelt, die wird in diesen Tagen viel, viel deutlicher als den Rest des Jahres. Und ich sage immer scherzhaft, ohne die Fastnacht müssten wahrscheinlich die Krankenkassen die Gebühren erhöhen, weil auf die Art und Weise viele psychotherapeutische Verhandlungen nicht nötig sind, weil es das Fest eben gibt, das den Seelenfrieden letzten Endes befördert.
Herr Perabo, Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass die Jugend ja jetzt gerade so ein bisschen oder die jüngeren Vereinsmitglieder in den Karnevalsvereinen eben auch so ein bisschen tonangebender geworden sind, indem die solche Streams beispielsweise planen. Sie haben ja auch bestimmt sonst natürlich einen Blick auf die Jugend in den Vereinen, die jüngeren Menschen. Wie ist denn deren Seelenlage aktuell?
Bin ja im Hauptleben oder in meinem beruflichen Leben, ich bin ja Lehrer. Ich habe ja normalerweise sehr, sehr viel mit Jugendlichen zu tun. Ich sehe die momentan nicht. Also das Problem ist, Schule und Fastnacht geht momentan so ein bisschen den gleichen Weg. Es wird digital, also man sieht sich, wenn sie die Videokamera anhaben, sehen wir uns ja, ansonsten hört man sie nur. Also die tauchen da natürlich jetzt so ein bisschen ab. Ne?
Und weil wir jetzt gerade bei der Jugend waren, die auch die Streamings ja oft geplant hat, wie findet das denn alles statt mit diesen Streams? Also wie werden die geplant, wie werden die produziert? Und was für Gedanken macht man sich dann darüber auch, dass die qualitativ dann auch gut werden?
Wir hatten im Vorfeld abgefragt von der Mainzer Fastnachtsgenossenschaft, wer an der Stelle Hilfe braucht. Nicht jeder kleine Verein, jede kleine Garde kann sich so einen technischen Aufwand leisten, wenn man ein gutes Produkt haben möchte. Und wir haben also jetzt ein Studio bereitgestellt. Letzten Samstag wurden da auch einige Clips produziert und an Rosenmontag. Schönes Datum, es ist ja auch kein Zug, wird also die Fastnacht WG an der Stelle ein Sammelsurium, ich will jetzt nicht sagen Best of, aber ein schönes Potpourri, ein Querbeet Mainzer Fastnacht mal zeigen. Auch Beiträge, die es halt bislang nicht geschafft haben, in die Fernsehsitzung zu kommen, weil die vier Vereine natürlich ihre Redner haben und die sind ja dann auch gesetzt, das ist auch gut. Im Spätsommer konnte auch noch vereinsintern produziert werden, aber durch die neuen Corona-Regelungen ist das nicht mehr möglich. Wenn Sie zwei Personen haben und da kommt noch der Kameramann dazu, dann sind Sie schon drei Haushalte, das geht nicht. Und so war es also an der Stelle jetzt schon schwierig, auch in großen Hallen zu produzieren. Gewerblich konnte man das machen, aber auch hier brauchte man dann immer vom Ordnungsamt an der Stelle die Freigabe, dass die ganzen Auflagen erfüllt werden. Und so sind sehr, sehr viele jetzt sehr, sehr knapp in der Produktion und schaffen es gerade so alles noch zu schneiden, damit das dann auch alles für diesen Endstream zur Verfügung gestellt werden kann.
Herr Schenk, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass es ja so ein Idealbild von Ihnen wäre, dass alle selbst Akteure sind beim Fastnacht und niemand nur Zuschauer. Eigentlich haben wir ja die Situation fast schon so ein bisschen mit diesen Online-Streams. Jeder ist Produzent, jeder macht irgendwie mit seinen eigenen Videos oder ist irgendwie aktiv dabei. Was sagen Sie dazu? Was halten Sie von diesen Streams?
Ich finde das eine ganz tolle Geschichte und ich glaube auch, dass die Vereine sich in dieser Richtung bewegen sollten, dass sie mehr darauf achten, dass ihre eigenen Mitglieder auch auf der Bühne mehr präsent werden. Wir haben in den letzten Jahren ja so eine Eventisierung auch der Karnevalsveranstaltungen gehabt, dass fast nur noch professionelle Leute auftreten. Das ist letzten Endes kontraproduktiv, weil im Grunde dadurch all die, die auch gerne mal auf die Bühne wollten, ausgeschlossen werden. Und die Fastnacht ist nach meiner Meinung auch ein Stück Utopie. Es kann jeder an Fastnachtprinz werden. Es kann auch jeder als Bettler in Erscheinung treten. Es gibt keine Gelegenheit im Jahr, so viele Rollen letzten Endes auszuprobieren. Und dafür brauchen wir einfach Spielflächen. Und ich bin ja auch als Kulturpreisträger der Deutschen Fastnacht Berater des Bundes Deutscher Karneval. Und wir haben jetzt klar empfohlen, dass wir in die Ethikcharta reinschreiben, dass in den Vereinen möglichst viele eigene Kräfte auf der Bühne stehen sollten in der Saison, keine bezahlten von außen. Denn das ist wichtig, dass wir diesen Leuten einen Raum geben. Und ich kann hier auch zum Beispiel mal an die öffentlichen Kommunen appellieren. Sie sollten sich wirklich überlegen, ob sie in den Fastnachtszeiten mehr Raum öffentlich kostenlos anbieten. Kleine Vereine können sich die Mieten in den Bürgerhäusern teilweise gar nicht mehr leisten. Das ist eine kulturelle Aufgabe, die die Kommunen betrifft. Und da sollte man wirklich mal auch politisch überlegen, ob man da nicht dem Fest der Fastnacht mehr Spielraum verschaffen kann.
Diesen Aspekt des Rollenwechsels und des Rollenspiels, den würde ich gerne nochmal aufgreifen und auch nochmal unterstreichen, welche Bedeutung eigentlich das Kostüm hat im Kontext von Fastnacht. Also weil genau dieses Rollenspiel bedeutet, dass alle Rollenverpflichtungen meines Alltags von mir abfallen. Also ich bin quasi entlastet von meiner Alltagsrolle und schlüpfe in diese neue Haut. Und das ist ein ganz, ganz wesentliches Element für diese Psychohygiene. Also das, was Sie, Herr Schenk, vorhin angesprochen hatten auch. Also wenn wir Fastnacht nicht hätten, hätten wir viel mehr Leute beim Psychiater oder so etwas. Ne? Also das Kostüm und dieses Kostümieren, das kann man ja auch in diesen Zeiten ganz gut machen. Das spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle. Auch aus einer soziologischen Perspektive ist das ein ganz, ganz wichtiges Element.
Ich will das gerade nochmal auch unterstreichen. Ich vergleiche diese Phase des Karnevals immer gern mit einem Beispiel aus der Natur. Wenn wir sehen, im Herbst werfen die Bäume die Blätter ab und die Schlangen häuten sich regelmäßig. So ähnlich ist das von der Psyche gesehen auch die Fastnachtszeit für den Menschen. Wir werfen etwas ab und bekommen etwas Neues. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir dafür Räume schaffen und auch ein Bewusstsein vielleicht in den Schulen dafür schärfen können, dass das so ein Einschnitt im Jahr ist, einmal nur im Jahr, der ganz wichtig ist und dass kein Event diesen Einschnitt und diese Gefühle letzten Endes ersetzen kann.
Sie haben jetzt das Ritualhafte im Jahreslauf angesprochen und da ging es ja dann auch um die Kostümierung, dass man die auch in diesen Zeiten noch vollziehen kann. Aber da würde ich doch mal ein Fragezeichen dahinter setzen, Frau Niekrenz. Kann man sich denn in diesen Zeiten mit der gleichen Wirkung und den gleichen Effekten denn auch kostümieren? Man ist ja dann doch nur zu Hause oder maximal halt mal kurz beim Bäcker und dann wieder ja auf dem Weg zurück. Also funktionieren diese Rituale in dieser Corona-Welt auch noch?
Natürlich nicht ganz. Aber es ist ja schon mal schön, wenn wir die Jogginghose und den Kapuzenpullover, das ist ja so die Alltagsbekleidung von vielen Menschen, zumindest diejenigen, die so im Homeoffice arbeiten können, mich eingeschlossen, würde ich jetzt mal sagen, wenn man die mal auszieht und sich einfach auch mal zwischendurch in Schale wirft. Ja, und man kann ja einfach auch mal so eine Videokonferenz mit Freundinnen und Freunden machen und sich richtig rausputzen und zusammen ein Gläschen Sekt trinken. Das haben ja viele auch an Silvester beispielsweise zelebriert und dabei auch schöne Erfahrungen gemacht. Aber natürlich, das Kostüm wirkt vor allem durch die Wahrnehmung und durch die Anerkennung des Gegenübers. Also wir kostümieren uns ja auch, um mit diesem Rollenspiel in ein Spiel mit unserem Gegenüber zu kommen, um in Kontakt zu gelangen. Wir sind vielleicht viel enthemmter als in unserem Alltag, weil wir eine andere Person sind, weil wir ja mit anderen vielleicht Eigenschaften plötzlich ausgestattet sind, weil wir als Frosch oder als Cowboy oder als Einhorn kostümiert sind. Und dann sind wir sozusagen diese Figur und können eben auch anders und ungehemmter auf die anderen zugehen. Und das fällt natürlich jetzt weg durch diese Kontaktbeschränkung. Das ist klar, aber ein Teil dieser Mimikrie, glaube ich, kriegen wir trotzdem nachgespürt. Ich würde es einfach darauf ankommen lassen. Es lohnt sich, die Jogginghose auszuziehen.
Wobei, als Frosch oder Einhorn können Sie dieses Jahr durch die Stadt laufen, solange es keine Ausgangsbeschränkungen gibt. Und wir werden auch den einen oder anderen Frosch oder ein Einhorn auf der Straße sehen. Das wird weiterhin funktionieren. Wo ich ein bisschen Probleme sehe in den ganzen Streaming-Dingen, die jetzt kommen, dass wir in dem Fest die ganz entscheidende Wende jetzt bekommen. Und zwar war Fastnacht für mich immer eine Einheit von Raum und Zeit. Wenn Sie einen Hausball hatten, haben Sie den zu Hause gefeiert zu einer bestimmten Zeit. Die Sitzung im Saal fand zu einer bestimmten Zeit statt. Der Umzug im Ort. Das waren immer Einheiten von Raum und Zeit. Ab dem frühen 19. Jahrhundert aber ist zum ersten Mal diese Trennung aufgehoben worden, als im Radio die ersten Live-Sitzungen gerade hier aus Mainz oder Köln übertragen wurden. Da wurde diese Einheit von Raum und Zeit aufgehoben. Die Zeit war also nicht mehr identisch letzten Endes mit dem Raum, denn die einen saßen im Saal und die anderen vor dem Rathaus. Das Gleiche hat sich im Grunde ab Mitte der 50er Jahre mit den Fernsehübertragungen und den Fernsehsitzungen wiederholt. Inzwischen aber können wir im Erleben der Fastnacht die Zeit vom Raum abkoppeln, indem wir etwa live ausgestrahlte Veranstaltungen wie Sitzungen oder Züge später ansehen können. Diese Einheit von Raum und Zeit aber, die den Karneval bisher immer ausgemacht hat, also das unmittelbare Erleben, wird mit diesen Videogeschichten aufgelöst. Und mit der Trennung von Raum und Zeit rücken wir von dieser Wahrheit immer mehr ein Stück ab. Wenn wir den Menschen aber zunehmend von Zeit und Raum abkoppeln, nehmen wir ihm ja viel von seiner Ursprünglichkeit und von seinem persönlichen Erleben. Und wenn er das nicht mehr als Einheit wahrnimmt, schrumpft letzten Endes für mich auch die Wahrheit. Oder anders ausgedrückt, wir machen zunehmend Lebenslügen Platz. Gestreamte Fastnacht, kann ich also hier nur noch mal sagen, sollte, wenn überhaupt, immer nur Live-Fastnacht sein, persönliches Erleben via Laptop, Smartphone oder Fernsehapparat. Und nach jedem Livestream sollte Schluss sein. Und ich habe mit Interesse gelesen, dass sich die deutschen großen Theater teilweise darauf verständigt haben, ihre Aufführungen ins Netz zu stellen. Aber nach der Aufführung werden sie nicht mehr weiterverwendet. Sie wollen im Grunde das Live-Erleben, das ja ganz wichtig ist, am Leben halten und sagen also, im Grunde gehört nichts, was nicht live ist, noch ins Netz rein, zumindest was die Fastnacht angeht. Das ist die Gefahr, über die wir alle mal nachdenken sollten und auch kritisch hinterfragen, auf welchem Weg wir denn im Moment sind.
Markus Perabo, sehen Sie da eine Gefahr drin, wenn Sie so auf die Zukunft der Fastnacht blicken? Oder sind es viel eher dann viel handfestere Dinge, wie beispielsweise, dass ja einfach die Wirtschaft auch möglicherweise stark darunter leiden wird, was jetzt gerade passiert? Wie sehen Sie das?
Gut, all das kostet Geld, das wissen wir. Ja, also der wirtschaftliche Aspekt ist ein großer, wenn man jetzt an die Gastronomie natürlich an der Stelle denkt. Gut, die hätten jetzt so und so geschlossen. Ja. Und es ist auch übrigens ein Irrglaube, dass man sagt, Fasnacht bringt den Gastronomen in der Zeit, wo die Sitzungen laufen, spült mehr Geld in die Kassen. Im Gegenteil, die klagen, weil die Leute sind dann auf den Veranstaltungen und geben ihr Geld an dem Wochenende natürlich nur einmal aus. Also das war auch mal interessant, dort mit dem Gastronomen ins Gespräch zu kommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man sich die Vereinsstrukturen anschaut, durch die ganzen Auflagen und durch die ganzen Verordnungen, so ein Verein, so eine Garde muss unheimlich viel Geld aufwenden, um die Ziele durchzusetzen und umsetzen zu können. Und man muss halt auch dann schauen, dass dann in den Vereinsspitzen an der Stelle denn die Fasnachter dann auch noch zu finden sind und nicht irgendwelche Vorstandskandidaten, die sagen, ja, betriebswirtschaftlich kann ich das Ganze, kriege ich das auch irgendwie gegenfinanziert, weil ich habe Sponsoren und wir brauchen natürlich Sponsoren, aber man muss natürlich aufpassen, dass man da kein Diktat bekommt, was den Inhalt denn auch angeht.
Ja, wir sollten auch uns mal verabschieden, indem wir die Fasnacht nur wirtschaftlich betrachten. Zugegeben, das ist ein Wirtschaftsfaktor. Kluge Köpfe haben mal ausgerechnet, dass die Wirtschaftskraft des Karnevals oder der Fasnacht in Deutschland etwa einer Stadt mit rund 40.000 Einwohnern entspricht. Allein Düsseldorf und Köln setzen ja im Jahr etwa 1 Milliarde Euro zwischen dem 11.11. und dem Aschermittwoch um. Und nach Schätzungen des Instituts der deutschen Wirtschaft sind rund 3.000 Firmen mit bis zu 50.000 Vollzeitarbeitsplätzen in diesen Karneval integriert. Dazu zählen der Mann an der Konfettistanze natürlich ebenso wie der Taxifahrer und ja, die Kostümschneiderin und ihr Ordensschmied. Wie groß der wirtschaftliche Schaden ist, den Corona ausübt auf die Fasnacht, wird sich also im Moment zumindest nicht absehen lassen. Aber Hauptgeschädigte, das kann man jetzt schon sagen, sind die Gastronomen und Hoteliers in den Karnevalshochburgen. Allein in Köln werden ja allein in den Fastnachtstagen 50 Millionen Glas Kölsch ausgeschenkt. Da ist die Fastnacht, die jetzt abgesagt ist, offiziell zumindest für den einen oder anderen Betrieb sicher der Sargnagel. Das Ähnliche gilt auch für das Taxigewerbe am Rhein. Und auch Karnevalskostüme oder Festausstattung wie Konfetti oder Luftschlangen liegen ja im Moment wie Blei in den Verkaufsregalen. Aber ich glaube, all das ist im Grunde sicher ein Schaden. Aber wenn wir auf das Fest blicken, werden wir diesen Schaden verkraften. Und wir sollten immer uns daran erinnern, dass der organisierte Karneval letzten Endes überhaupt nur vom Staat genehmigt wurde, weil er keine wirtschaftliche Gewinne abwerfen darf. Die ersten Karnevalsvereine wurden überhaupt nur zugelassen, weil sie sich verpflichtet haben, alle Überschüsse, die am Aschermittwoch noch in der Kasse waren, an die Armenverwaltungen abzugeben. Im Grunde waren die Fastnachtsvereine in der organisierten Fastnacht in Deutschland am Anfang ausschließlich Wohlfahrtsverbände, keine Wirtschaftsbetriebe. Das sollten wir heute auch im Jahr 2021 uns immer mal wieder in Erinnerung rufen. Und ich finde das ganz gut, dass in diesen Tagen viele Narren jetzt unterwegs sind, um Geld zu sammeln und Projekte zu unterstützen, um denen zu helfen, die von der Corona-Krise am stärksten betroffen sind.
Ja, blicken wir dann doch nochmal tatsächlich in die Zukunft, aufs nächste Jahr, also vielleicht auch auf die Perspektive, ob die Menschen wieder auch feiern wollen. Denken Sie denn wirklich, Frau Niekrenz, dass nächstes Jahr wieder so gefeiert wird wie vorher? Jetzt mal natürlich abgesehen von der Frage, dass wir natürlich nicht wissen, wie Corona sein wird, aber mal aus der Gefühlsbeobachtung der Menschen, was würden Sie meinen?
Also der Wunsch und der Drang zu feiern, der ist ja da und der ist auch schwer zu unterdrücken. Spielt man die ersten 4 Noten, dann singt der Mainzer schon mit und die nächsten fangen an zu schunkeln und so. Das geht sofort los, ja, die ersten 4 Noten gespielt und es geht los. Also verlernt wird es niemand haben. Trotzdem wird von dieser Erfahrung der Pandemie und dieses unsichtbaren Feindes sozusagen, dieser unsichtbaren Gefahr, wird noch was bleiben. Und natürlich werden wir sicherlich auch immer noch Menschen besonders schützen müssen, weil sie besonders gefährdet sind. Wir wissen nicht, wie es mit den Mutationen weitergeht. Wir wissen nicht, wie es mit den Impfungen weitergeht. Es gibt Menschen, die werden nicht geimpft werden können, weil sie zu jung sind oder zu krank. Aber diese Sehnsucht, glaube ich, die ist schon stark. Das, was Herr Schenk vorhin sagte mit dieser Einheit von Raum und Zeit, ich habe das so beschrieben, auch als körperliche Kopräsenz, dieses gemeinsame Zusammensein zur selben Zeit am selben Ort und dieses Gefühl, den anderen dicht neben einem zu haben, ne, was jetzt so vollkommen absurd erscheint, also innerhalb von einem Jahr hat sich da ja auch so viel verändert. Diese körperliche Kopräsenz ist ja auch genau das, was dieses Erlebnis Karneval ausmacht. Ich kann mir ein großartiges Rockkonzert oder ich kann mir eine tolle Saalveranstaltung im Stream oder auf einer DVD angucken. Es ist einfach nicht dasselbe, als wenn ich dabei gewesen bin, als wenn ich gespürt habe, wie die Atmosphäre im Raum ist, wie der neben mir voller Begeisterung klatscht oder mich unterhakt und mitschunkelt oder tanzt oder so. Also das sind ja alles Erlebnisse.
Das interessiert mich jetzt einfach wirklich. Sie sagen, das ist quasi was Grundmenschliches, dass wir uns einfach auch nicht abgewöhnen werden durch eine Pandemie und was auch immer?
Ach, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also dieses Virus, das fühlt sich ja auch deswegen so wohl bei solchen Events wie beispielsweise Fastnacht, weil, glaube ich, wir Menschen einfach auch soziale Wesen sind, die auf Nähe und körperliche Reaktion, körperliche Kopräsenz auch in gewisser Weise angewiesen sind.
Es ist sogar, um das mal hier zu unterstreichen, teilweise angeboren. Man hat also Experimente gemacht mit Babys, die automatisch Hautkontakt suchen. Der Mensch ist schon von Anfang an darauf angelegt, dass er im Grunde diesen ganz nahen Kontakt sucht. Es ist etwas, was in uns angeboren ist und nicht irgendwo groß erlernt oder anerzogen. Und das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir das letzten Endes immer mehr vergessen und diese hautnahen Kontakte auch immer mehr teilweise einschränken. Das sehen wir also auch, dass also immer mehr heißt Abstand halten. Wir haben zum Beispiel bei den Rosenmontagszügen, das wäre unvorstellbar gewesen, im 19. Jahrhundert ein Gitter zwischen den Teilnehmern und den Zuschauern zu stellen. Heute werden bei den großen Zügen zwischen den Teilnehmern und dem Publikum Gitter aufgestellt. Man will möglichst die beiden voneinander trennen. Das ist aber genau das Gegenteil von dem, was eigentlich in dem Mensch letzten Endes veranlagt ist. Er will ja Kontakt zu dem anderen haben und er darf auf keinen Fall eben getrennt werden. Aber aus Sicherheitsgründen, und das ist das Problem, hat man all das in den letzten Jahren gemacht. Und nach meiner Meinung, wenn man das mal längerfristig betrachten werde, sind das die gröbsten Fehler, die wir gemacht haben.
Ja, ich meine, es gab ja natürlich auch noch eine MeToo-Debatte, in der auch nochmal anders über Berührung zwischen Menschen nachgedacht wurde. Aber Herr Perabo, ich würde Ihnen jetzt doch nochmal gerne diese Frage auch nochmal weitergeben. Also wie sehen Sie denn die Feste im nächsten Jahr? Wird es das große Feuerwerk oder doch eher ein Zurück zu den Ursprüngen?
Sie haben es ja schon angedeutet, also in Abhängigkeit dessen, was machbar ist, was die Hygieneregeln vorgeben. Ich kenne niemanden jetzt im Freundeskreis, der sagt, ach nee, nächstes Jahr lassen wir es dann auch mal wieder. Ja, die wollen alle lieber morgen als übermorgen. Ja, also das ist tatsächlich so, weil man meint, groß geworden sind. Meine Familie lebt jetzt hier in der fünften Generation. Ich habe auch dieses Gen und ich habe aber auch aufgehört, das jemanden beschreiben zu wollen. Also wenn ein neuer Kollege kommt und der sagt, was machst du alles da an Fasnacht? Was ist da? Ihr sprüht Nummern in der Neustadt, ja, das ist der Aufstellungsbereich. Da, wo fange ich da an zu erklären, was ich da mache, ja? Aber das ist dann so ein Gen und wenn das eingeschränkt ist und wenn es dann wieder einen freien Lauf hat, dann kommt das auch alles wieder. Und die Feldlager zusammen mit der Garde nach einem Umzug sich noch zu treffen, was zusammen essen und zu erzählen und ständig Leute zu treffen, die man dann vielleicht dann auch nicht mehr so regelmäßig im Jahr gesehen hat, das ist so ein Stück Kultur und das ist eine Gemeinsamkeit, das wurde schon mehrfach ja gesagt, und eine Freundschaft. Und das kann man jetzt, glaube ich, durch ein Jahr Distanz gar nicht wegkriegen.
Das war das SWR2-Forum Narren im Lockdown. Was bleibt von Fastnacht und Karneval? Ich bedanke mich bei den Gästen Dr. Yvonne Niekrenz, Soziologin aus Rostock, Markus Perabo, Mainzer Fastnacht EG, Günter Schenk, Journalist und Autor, Mainz. Unter Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.